So, vielen Dank für dieses wunderbare Stück aus dem Messias. Ich freue mich, dass ich wieder hier in Hannover sein darf, Wolfgang, und ich lerne die Niedersachsen immer mehr schätzen und staune, was für gestandene Leute es dort gibt, die Niedersachsen. Als ich vorher vom Quartier abgeholt wurde, fuhr vor uns ein Autokennzeichen Hannover und hinten drauf stand FC Bayern München. Genau. Schön, sehr schön. Ja, wir sind in unserem Thema für heute Mittag eine teure Liebe, wie der Herr so seine Jünger. Und ich lese den Anschlusstext dann heute Morgen, beginnend Matthäus 16 von Vers 21 bis 23. Und wir lesen dann nachher Stück für Stück weiter, Matthäus 16, Vers 21 bis 23. Muss ich dann dazu sagen, ich habe einen Infekt, wenn die Stimme etwas absinkt. Ich tue zwischendrin als was trinken. Ich könnte jetzt eine Verschwörungstheorie herstellen. Am Mittwochmorgen saß ich neben David Winkelhagen in Schoppen. Aber gestern Abend habe ich gesagt, wenn die Stimme absinkt, ist das Solidarität mit dem Tabellenstand von Hannover 96. Aber jetzt zu unserem Text, Matthäus 16, Vers 21 bis 23. Von da an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse von den Ältesten, den obersten Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Da nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihn zu wehren und sprach: Herr, schone dich selbst, das widerfahre dir nur nicht. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus: Weiche von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Das sind die ersten Verse. Wir gehen dann weiter im Lauf des Mittags bis zum Ende von Kapitel 17. Ich komme ja ursprünglich aus Baden-Württemberg. Und in Württemberg, da gibt es im Altpietismus den sogenannten Brüdertisch. Das heißt, Sonntagmittag saßen da vorne gestandene Brüder, 3 bis 5 Brüder. Ein Bibeltext war vorgegeben. Und nacheinander hat dann jeder einige Gedanken zu diesem vorgegebenen Bibeltext an die Zuhörer weitergegeben. Und wenn ein Bruder altersbedingt nicht mehr konnte oder jemand gestorben ist, hat man versucht, die Reihe durch andere Brüder aufzufüllen. Und die Nachmittagsversammlung heißt ja im Schwäbischen Stund. Das war die Stund gewesen. Und in einer Stund gab es einen Todesfall, ein leerer Platz am Brüdertisch. Und die Brüder fragten dann den Fritz, ob er nicht den Platz einnehmen möchte. Und er hat gesagt, jawohl, das macht er. Und dann kam der nächste Sonntagnachmittag. Der erste Bruder sagte was zum Text, der zweite Bruder sagte was zum Text und dann kam der Fritz dran. Und der Fritz sagte, wir haben heute einen ganz tiefen Text vor uns. Der Bibeltext ist wirklich tief, ein außergewöhnlich tiefer Text. Und dann war er ruhig gewesen. Der nächste Bruder hat weitergemacht. Und nach der Versammlung haben ihn dann Brüder angesprochen und haben gesagt, du Fritz, das ist schön, dass du gefunden hast, dass der Bibeltext so tief ist. Aber könntest du uns am nächsten Sonntag etwas mehr zu dem Text sagen? Dann kam der nächste Sonntag. Text war vorgegeben, der erste Bruder beginnt, der zweite Bruder beginnt. Fritz ist wieder dran. Fritz sagt, wir haben heute wieder einen ganz tiefen Text vor uns. Das ist ein außerordentlicher tiefer Text. Und dann klopft er seinem Nachbar auf die Schulter und sagt, und der Otto wird uns jetzt sagen, worin die Tiefe des Textes ist. Ich könnte das jetzt auch so machen. Ich sage jetzt, Pastor Nestvogel sagt uns etwas zu der Tiefe des Textes, aber ich möchte es nicht so einfach machen. Zunächst eine Einführung in diesen Textabschnitt, Matthäus 16, Abvers 21. Und da haben wir als erstes den Beginn der Passionsgeschichte. Der Herr Jesus war vor unserem Text mit seinen Jüngern ganz im Norden unterwegs. Das haben Sie heute Morgen noch gehört. nicht in Caesarea am Mittelmeer, man spricht auch von Caesarea Maritim, wenn das am Meer gemeint ist, sondern eben im Norden nahe der syrischen Grenze. In der Nähe des höchsten Berges Israels, der Hermon. Übrigens das einzige Skigebiet, das Israel hat auf dem Hermon. Das haben sie mit der Schweiz gemeinsam. Und das zweite, was sie gemeinsam haben, das ist das, der kehlige Laut, den sie auch im Hebräischen haben. Das war der Hermon gewesen. Und nun beginnt sein Weg in Matthäus 16, Vers 21 nach Jerusalem. Und in unserem Text sagt unser Herr jetzt deutlich, warum er nach Jerusalem geht. Er geht dorthin, um zu leiden. Er geht dorthin, um sein Leben zu lassen. Er geht dorthin, um für uns zu sterben. Und er geht nach Jerusalem, um auch aufzuerstehen. Wir können das anders sagen. Er geht nach Jerusalem, um sein Werk zu vollenden, für das er in diese Welt gekommen ist, für das er Mensch wurde. Sein Leben als Sühneopfer für unsere Sünde und Schuld zu lassen und sein Blut zu vergießen, damit wir Vergebung der Sünde bekommen können und uns seine Gerechtigkeit als unsere Gerechtigkeit durch den Glauben zugerechnet wird. Er geht nach Jerusalem, um das Gericht und den gerechten Zorn Gottes an unserer Stelle auf sich zu nehmen, damit wir mit dem Vater versöhnt werden. Und er geht nach Jerusalem, um durch seine Auferstehung ewiges neues Leben ans Licht zu bringen, wie Paulus das ausdrückt. Ein Leben, das wohlgemerkt nicht erst nach dem Tod beginnt, ewiges Leben, sondern uns schon heute von Grund auf erneuert und befähigt, das, was keiner von uns von sich aus kann, ein Leben zur Ehre Gottes zu führen. Und alles beginnt damit, dass unser Herr von dem, was in Jerusalem auf ihn wartet, spricht. Natürlich, da war die Feindschaft der Ältesten, der Pharisäer, der Priester, der Schriftgelehrten, unser Text spricht davon, von den ältesten Priestern und Schriftgelehrten gegen den Sohn Gottes. Aber es ist wichtig, dass wir das jetzt sehen am Anfang unseres Textes. Unser Herr war nicht ein Spielball seiner Feinde gewesen. Mit dem, dass Jesus von seinem bevorstehenden Leiden und Tod spricht, können wir erkennen, dass er selbst auch der Herr über diese Ereignisse war. Alles kommt genau so zur Ausführung, wie und wann es sein himmlischer Vater beschlossen hatte. Eben, wir lesen in unserem Text hinauf nach Jerusalem. Einige Gedanken zunächst zu Jerusalem. Der Weg unseres Herrn führt jetzt vom äußersten Norden in Israel Richtung Süden bis Jerusalem. Nicht in den Süden Israels, aber Richtung Süden bis Jerusalem. Dort würde er sein Leben lassen, dort würde er das Rettungswerk für uns Menschen vollbringen. Jerusalem, das ist jetzt nicht irgendeine Ortsangabe oder ein zufälliger Schauplatz, den wir in der Bibel haben, den wir in unserem Text finden. Das irdische Jerusalem, die Hauptstadt Israels, ist die Stadt, die Gott sich auf dieser Erde erwählt hat. Und das lesen wir beispielsweise in 2. Chronik 6, Vers 6 bei der Tempeleinweihung durch Salomo. Und das gilt sowohl für die Vergangenheit, das gilt für die Gegenwart und das gilt auch noch für die Zukunft auf unserer Erde. Jerusalem, das ist der Ort der besonderen Segnungen Gottes. Aber Jerusalem, das ist auch ein Ort von seinem besonderen Gerichtshandeln. In Jerusalem, auch Stadt Davids genannt, standen im Alten Testament der erste und der zweite Tempel. Und der Ort für den Tempel wurde von Gott selbst bestimmt. Und es war der Ort, an dem Gott seine Gegenwart für sein Volk verheißen hatte. Und beide Tempel und damit auch die Stadt Jerusalem wurde zunächst von den Babyloniern und später von den Römern zerstört. Genauso wie es der Herr wegen dem Ungehorsam seines Volkes vorausgesagt hat. In Jerusalem wurde der Herr Jesus als das wahre Opferlamm gefangen genommen und ließ dort stellvertretend für uns vor den Toren Jerusalems sein Leben. Und er vollbrachte dieses Opfer, damit wir Frieden finden können mit Gott. Jerusalem, das war auch der Schauplatz seiner Auferstehung gewesen. In Jerusalem fand an Pfingsten wenig später der Geburtstag der Gemeinde Jesu statt. Und seither werden Menschen durch den Glauben an Jesus Christus gerettet und zu seiner Gemeinde hinzugetan, ganz unabhängig davon, ob sie aus den sogenannten Heiden kommen oder ob sie aus Israel kommen. Jeder, der bereit ist, umzukehren und Jesus Christus seine Sünden zu bekennen, ihn als Herrn anzuerkennen, kommt zur Gemeinde Jesu. Jerusalem, der Anfang der Gemeinde Jesu. 70 nach Christus wurde der zweite Tempel und Jerusalem durch den römischen Feldherrn Titus zerstört. Und in Lukas 21, Vers 24 hatte Jesus vor seinem Leiden vorausgesagt, und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwerts und gefangen weggeführt werden unter alle Nationen. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Mit anderen Worten, Jerusalem wird für eine lange Zeit durch die Nationen zertreten werden. Fast 2000 Jahre lang, nach 70 nach Christus, war Jerusalem ein Spielball von verschiedenen Besatzungs- und Verwaltungsmächten. Ich habe es gesagt, bis dass die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Und erfüllt sein werden sie mit dem Ereignis, von dem Vers 27 spricht in unserem Matthäusabschnitt. Wir lesen ihn noch, dort geht es um die sichtbare Wiederkunft Jesu auf dieser Erde. Damit werden die Zeiten der Nationen abgeschlossen sein. 1967 fiel Ostjerusalem zum ersten Mal wieder nach nahezu 2500 Jahren in die Hände eines unabhängigen jüdischen Staates, der nicht unter Fremdherrschaft stand, sprich Babylon, Persien, Griechenland, Rom, nicht unter Fremdherrschaft stand. Ohne mit irgendwelchen Jahreszahlen zu spekulieren, können wir daran erkennen, dass der Abschluss der Zeiten der Nationen nahe herbeigekommen ist. Ich sage nochmal, ohne zu spekulieren. Wir wissen keine Jahreszahlen. Ich vergleiche das immer mit einer Autobahnabfahrt. Wenn ich nach Hause fahre, dann gehe ich von der Autobahn runter. Und dann weiß ich, jetzt bin ich auf der letzten Wegstrecke. Wie lange es dauert, weiß ich nicht. Baustelle, Unfall, Ampeln, Berufsverkehr. Aber ich weiß, ich bin auf der letzten Wegstrecke nach Hause. Jerusalem hat eben nicht nur eine biblisch-heilsgeschichtliche Bedeutung in der Vergangenheit, sondern auch in der Gegenwart und auch in der Zukunft. Und wenn wir Sacharja 12 und 14 lesen, sind es am Ende die Ereignisse um Jerusalem, die die sichtbare Wiederkunft Jesu auf diese Erde auslösen. Entschuldigung. Im Vorfeld der Wiederkunft Jesu wird Jerusalem ein Laststein für alle Völker werden. Das lesen wir in Sacharja 12, Vers 3. Die Nationen werden sich an Jerusalem verlupfen, wie die Schwaben sagen. Sie werden sich, bildlich gesprochen, das Kreuz aushängen, die Bandscheiben zerstören. Sie werden sich kaputt machen an der Jerusalem-Frage. Das steht in Sacharja 12, Vers 3. Und dann kommt Jesus sichtbar wieder, um Israel zu erretten und auch mit seinem auserwählten Volk zu seinem Ziel zu kommen. Und Jerusalem wird im messianischen Reich nach der sichtbaren Wiederkunft Jesu die Stadt der Wahrheit genannt werden. So steht es in Sacharja 8, Vers 3. Nun, der 6. Dezember 2017, das war nicht nur Nikolaustag, das war er auch. Aber was viel bedeutsamer war an diesem Tag, erkannte Donald Trump Jerusalem als die Hauptstadt Israels an. Nur zur Information, das hatte der US-Kongress 1990 beschlossen. Und 1995 wurde es nochmals vom US-Kongress als ungeteilte Hauptstadt Israels bezeichnet, Jerusalem. Und 1995 wurde die Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem beschlossen. Aber alle Präsidenten seither sind das immer umgangen durch eine ständig neue Ausnahmeregelung, die sie immer wieder verlängert haben, neu unterzeichnet haben. Nun, mir geht es nicht darum, über Trump zu urteilen. Wie dem auch sei, die weltweiten Reaktionen auf diese Anerkennung Jerusalem als Israels Hauptstadt ließen etwas von dem aufleuchten, was Sacharja meint, wenn er sagt, dass Jerusalem zum Laststein für alle Völker werden wird. Das einige Gedanken zu Jerusalem, wir lesen so leicht drüber hinweg, die Bedeutung der Stadt Jerusalem, Altes Testament, Zentrum das Werk Christi, Neues Testament, Wiederkunft Jesu. Damit kommen wir zur heilsgeschichtlichen Sichtweise, die mit unserem Textabschnitt zusammenhängt. An dem ganzen Abschnitt, den wir jetzt miteinander betrachten, können wir erkennen, wie wichtig eine heilsgeschichtliche Sichtweise in der Bibel ist. Ein Wort, das es in seiner Schönheit übrigens nur im Deutschen gibt, Heilsgeschichte, von dem, was es aussagt. Und das gilt sowohl für das Werk unseres Herrn Jesus wie auch für die Nachfolge. Wir kommen noch darauf zurück. Unser Text gibt uns bei genauem Hinschauen auch eine Antwort darauf, wann das sichtbare Reich Gottes auf dieser Erde beginnt. Und eine Antwort darauf, wie vorher, bevor das sichtbare Reich Gottes auf dieser Erde beginnt, der Weg der Jesusleute, wir können auch sagen, der Weg der Gemeinde Jesu aussieht. Auch im Zusammenhang mit der Wiederkunft Jesu sehen wir hier eine wichtige Linie, die sich durch das ganze Matthäus-Evangelium zieht. In Vers 27, 28, Matthäus 16, wir lesen das nachher noch, spricht unser Herr von seiner sichtbaren Wiederkunft auf dieser Erde, nicht von der Entrückung, sondern seine sichtbare Wiederkunft auf dieser Erde. Denn der Sohn des Menschen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln kommen. Und dann wird er jedem Einzelnen vergelten nach seinem Tun. Wahrlich, ich sage euch, es stehen einige hier, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie den Sohn des Menschen haben kommen sehen in seinem Reich. Es geht also um die sichtbare Wiederkunft Jesu. Das ist eine wichtige Schlüsselstelle, um andere parallelen Stellen im Matthäus-Evangelium richtig einzuordnen. So geht es auch in Matthäus 19, Vers 28 um die sichtbare Wiederkunft Jesu und damit verbunden um seine Herrschaft im messianischen Reich oder tausendjährigen Reich. Und dasselbe gilt auch für Matthäus 25, Vers 31. Ich lese Matthäus 25, 31. Die anschließenden Verse sind gut bekannt. Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, sichtbare Wiederkunft Jesu auf dieser Erde, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen. Und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Das ist jetzt ganz wichtig, dass wir diesen Zusammenhang sehen. Warum? Matthäus 25 wird sehr oft missbraucht für ein soziales Evangelium. Dann kommt es ja, ihr wart krank und habt mich besucht und so weiter. Und sie wissen gar nicht, wann das war, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt. Das habt ihr mir getan. So ein soziales Evangelium, ja, es werden auch mal Menschen gerettet, die vielleicht gar nicht an Jesus geglaubt haben, aber die sich sehr mitmenschlich um andere gekümmert haben. So wird dieser Text oft ausgelegt. Ich sage lieber verdreht. Wir können uns den Himmel durch soziales, mitmenschliches Engagement verdienen. Jetzt müssen wir eines sehen, in Matthäus 25 geht es genauso wie in unserem Text um die sichtbare Wiederkunft Jesu auf diese Erde. Und dann wird er die Nationen versammeln. Wenn wir diesen Zusammenhang haben, geht es in Matthäus 25 nicht um die Frage, ob Menschen durch Sozialengagement gerettet werden, sondern es geht in Matthäus 25 um die Frage, wer einmal von den Völkern noch am tausendjährigen Reich teilnehmen wird und wer eben nicht daran teilnehmen wird. Aber nicht um die Frage der Errettung. Ganz wichtig, dass wir diesen Unterschied sehen. Ich habe hier eine kleine Grafik. Sichtbare Wiederkunft Jesu geht jetzt also nicht um die Entrückung, sichtbare Wiederkunft Jesu, Armageddon, Jerusalem-Frage, Gericht über den Antichrist und seinen Propheten, damit hängt zusammen, es gehört eigentlich alles näher zusammen, aber dass man schön sehen kann, Bekehrung Israels und dann dieses Völkergericht, das wir schon im Alten Testament in Joel 4 haben und dann aber auch in Matthäus 25, Vers 31 bis 46. Joel 4 haben wir vor einigen Jahren bei den Bibeltagen behandelt, Wolfgang, stimmt, gell? Und dann eben Bindung Satans, der Beginn des tausendjährigen Reiches oder des sichtbaren Reiches Gottes. Wir sind immer noch bei der Einführung in den Textabschnitt einige Textbeobachtungen. In unserem Abschnitt Matthäus 16 ab Vers 21 und Matthäus 17 haben wir zwei der drei Leidensankündigungen unseres Herrn. Und die dritte Leidensankündigung, die jetzt nicht in unserem Text ist, sie kommt dann in Matthäus 20, Vers 17 bis 19. Und zwischen den beiden Leidensankündigungen in unserem Abschnitt ist die Geschichte der Verklärung Jesu, wie auch die Heilung des mondsüchtigen Kindes und die damit zusammenhängende Lektion über den Glauben. Und es hängt alles inhaltlich miteinander zusammen. Leidensankündigung, Verklärung Jesu, Heilung des mondsüchtigen Kindes und dann die zweite Leidensankündigung. Außerdem finden wir in unserem Abschnitt über das Wesen der Jesus-Nachfolge heute. Und wir finden auch einen Vers, der uns Kopfzerbrechen macht. Ich habe ihn gerade gelesen. Matthäus 16, Vers 28, wahrlich, ich sage euch, es stehen einige hier, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie den Sohn des Menschen haben kommen sehen in seinem Reich. Jetzt sind doch schon längst alle tot, die damals vor Jesus standen. Und da stellt sich die Frage, wie sollen wir diesen Vers verstehen? Bibelkritiker kommen dann gleich, ja, das seht ihr und so weiter. Es ist eben doch nicht alles irrtumslos und wahres Wort Gottes. Ich werde noch darauf zurückkommen. Außerdem gibt es verschiedene Möglichkeiten, das gehört auch noch zum Textzusammenhang, wo der Berg der Verklärung war. Er wird uns ja nicht mit Namen genannt. Einige Ausleger meinen, das sei der Hermon, der höchste Berg in Israel, ganz im Norden. Oder es sei ein Berghügel gewesen bei Caesarea Philippi, 1200 Meter hoch. Ich persönlich teile auch die Ansicht von vielen anderen Auslegern, dass es der Hermon war, der hier das Hintergrundbild auf dieser der Tabor war, der das Hintergrundbild auf dieser Präsentation bildet und der an der Schnittstelle zwischen der Jezreel-Ebene und der Ebene Megiddo Harmageddon genannt bildet, die dann ineinander hineinlaufen. Und dafür spricht, dass nach Lukas wohl zwischen dem Ende von Matthäus 16 und Anfang von Matthäus 17, Vers 1, 6 Tage lagen. Ich komme noch einmal auf diese Zeitangabe zurück. Der Weg nach Jerusalem hatte begonnen und deshalb spricht vieles für den Tabor. Und damit kommen wir zu unserem Text, den ersten Abschnitt, den ich gelesen habe. Eine falsche Vorstellung über Jesus. Ihr müsst verzeihen, ich habe heute alles in negativen Formulierungen. Es geht um lauter falsche Dinge heute Nachmittag. Das Erste, was wir hier bei den Jüngern finden, eine falsche Vorstellung über Jesus. Wir haben diese drei Verse gelesen, unser Herr spricht von seinem Leiden und Sterben. Die Jünger hatten in ihm den verheißenen König, den Messias Israels, erkannt. Das ist ja das große Thema des Matthäusevangeliums. Und das Alte Testament spricht so viel vom Kommen des Messias und damit verbunden von der Errettung und der Befreiung Israels. Wenn wir das Alte Testament genau lesen, dann stellen wir auch fest, dass es auch von einem leidenden Gottesknecht spricht. Beispielsweise in Jesaja 53 oder in Zacharia 13, Vers 7. Aber jetzt müssen wir eines beachten. An keiner Stelle vom Alten Testament ist explizit erwähnt, dass der verheißene König Israels zweimal kommen wird. Steht nirgends im Alten Testament, der Messias wird zweimal kommen. Es ist so nicht erwähnt, dass er einmal in Niedrigkeit kommt, wie bei der Menschwerdung damals, und dann in Herrlichkeit kommen wird, wie bei seiner Wiederkunft. Vom Neuen Testament her erkennen wir das alles im Rückblick. Aber wenn wir das beachten, ist es auch verständlich, dass die Jünger damals die Vorstellung eines leidenden Messias weitgehend ausgeblendet haben. Israel hatte doch genug gelitten. Und sie litten immer noch genug unter der römischen Knute. Und Israel war, wenn wir das Nordreich nehmen, seit 700 Jahren, wenn wir das Südreich nehmen, seit 600 Jahren, den großen Weltmächten preisgegeben. Wenn man ins Land Israel schaut, kam dazu auch noch eine ganze Portion Unglauben. Und deshalb verstehe ich menschlich gesehen den Petrus so gut, dass er bei diesen Worten Jesus zur Seite nahm und gesagt hat, nein, Herr, schone dich, das widerfahre dir nur nicht. Es kann doch nicht angehen, dass der König Israel seinen Feinden preisgegeben wird. Was Petrus nicht aus dem Alten Testament erkannt hatte, war, dass dies der einzige Weg zu unserer Errettung war. Und dass der Rettungsplan Gottes ganz anders durchgeführt werden musste, wie wir das gerne hätten. Und dass dieser Weg ans Kreuz notwendig war, wegen unserer großen Schuld und Sünde. Und das ist die Frage an uns. Welche Vorstellungen hast du von Jesus? Hast du von unserem Herrn? Es ist die große Gefahr, heute zu meinen, dass die Sache Jesu jetzt schon äußerlich triumphieren müsste. Ich habe vorhin gesagt, wie wichtig eine heilsgeschichtliche Sichtweise ist, auch in unserem Text, dass die Sache Jesu heute schon äußerlich triumphieren müsste. Jetzt müsste sich schon zeigen, wie toll und wie herrlich der Herr und seine Gemeinde ist. Heute müssten viele Zeichen und Wunder geschehen, über die alle nur staunen. Und man vergisst, dass der Herrlichkeitsgemeinschaft mit dem Herrn die Leidensgemeinschaft vorausgeht. Und dass es auch für unseren Herrn durch Leiden zur Herrlichkeit ging. So wie Zinzendorf das in seinem bekannten Lied gedichtet hat, denn durch Trübsal hier geht der Weg zu dir. Ich komme noch im übernächsten Punkt darauf zurück. Die Größe und Macht Jesu zeigt sich heute nicht darin, dass die Gesellschaft über die Gemeinde Jesu staunt, sie als einen ganz wertvollen, bereichernden Teil ansieht. Die Größe und Macht Jesu zeigt sich nicht darin, dass die Menschen ihm zujubeln wie einem Fußballstar oder Filmstar, ganz im Gegenteil. Der Jesus, wie ihn die Bibel uns offenbart, wird abgelehnt, er wird verachtet, er wird sogar gehasst. Aber er zeigt seine ganze Größe und Macht darin, dass Menschen errettet werden. Dass Menschen Vergebung ihrer Sünden erfahren und neues Leben bekommen. Sowie, dass die Gemeinde Jesu trotz aller Widerstände, trotz aller Feindschaft gebaut wird. Das haben wir heute Morgen gehört, der letzte Abschnitt von Wolfgang Nestvogel. Und noch etwas können wir aus unserem Abschnitt lernen. Unser Herr ist niemals auf unsere Ratschläge und auf unsere Sicht der Dinge angewiesen. Versteht mich nicht falsch, wir dürfen ihm alle Anliegen sagen, wir dürfen ihm unsere Wünsche sagen, aber wir tun das immer in dem Bewusstsein, dass er am besten weiß, was richtig ist und was seiner Verherrlichung dient. Und dass über allem sein guter Wille zur Ausführung kommt, auch wenn wir manchmal seinen Willen nicht verstehen. Als wir vor über 20 Jahren, zwischen 20 und 25 Jahren ist es jetzt her, in einer sehr schwierigen Dienstphase war, das ist dann ja zugleich auch immer eine sehr schwere Lebensphase, da haben wir gebetet, meine Frau und ich, um Gottes Eingreifen. Und so wie wir Menschen sind, betet man da nicht nur um Gottes Eingreifen, sondern man liefert immer gleich noch Vorschläge mit, wie der Herr eingreifen soll. Du siehst jetzt diese ganze Not und mach das doch so und so, greif doch bitte ein und so weiter. Wir sagen dann oft dem Herrn, was er tun soll. Und es hat sich nichts verändert. Das Gegenteil war der Fall. Alles entwickelte sich noch schlimmer. Dann kam eines Tages meine Frau zu mir und hat gesagt, du, so halb im Spaß, aber es war natürlich im Ernst gewesen, du, ich weiß gar nicht mehr, was ich dem Herrn noch vorschlagen soll. Und da habe ich mich selbst erkannt, es ging mir genauso. Wir haben immer gebetet, Herr, tu doch dies und das und greif doch ein und mach so und so. Und es kam alles ganz anders, bis wir mit unserem bekannten Latein am Ende waren. Und es kam dann zu einem äußerst schmerzhaften Loslassen müssen, auf der ganzen Linie den kürzeren ziehen. Aber im Rückblick war das die viel, viel bessere Wegführung gewesen. Wohlgemerkt erst im Rückblick. Genauso wenig wie der Herr Jesus auf die Ratschläge von Petrus angewiesen war, ist das auch bei uns. Unser Herr verherrlicht sich oft ganz anders. Damals durch sein Leiden. Auch heute verherrlicht er sich oft ganz anders im Leben seiner Kinder, wie wir das für möglich halten. Und manchmal ist auch für uns seine Verherrlichung mit schmerzhaften Lebensführungen verbunden. Petrus musste trotz seinem gut gemeinten Ratschlag hier scharf von seinem Herrn zurechtgewiesen werden. Und anstatt ihn auf seinem schweren Weg zu ermutigen, wurde er ihm zum Versucher. Eben, wir haben es heute Morgen gehört, kurz vorher noch dieses wunderbare Bekenntnis, das Petrus gesagt hat, du bist Christus, der Sohn Gottes. Und jetzt sagt der Herr zu ihm, weiche oder geh hinter mich, Satan. Er wird zum Versucher. Daran können wir sehen, wie nahe göttliche Erkenntnis und menschlich sündiges Denken im Leben der Nachfolge zusammenliegen können. Wenn ich jetzt von sündigem Denken rede, dann meine ich jetzt nicht Ehebruchsgedanken oder Neid, das ist alles auch Sünde. Kann manchmal auch in Momenten kommen, solche Gedanken, wo man gar nicht damit rechnet, wenn man betet oder sonst irgendetwas ist. Sondern es ist immer die Gefahr, dass wir durch geschenkte Erkenntnisse uns zu Meistern von Gottes Wort machen. Dass durch geschenkte Erkenntnisse wir uns mit den Geheimräten Gottes verwechseln. Und wenn das der Fall ist, wenn wir jetzt denken, wir sind's, wir haben's, wir können's, dann ist die Bruchlandung und die blutige Nase vorprogrammiert, wie bei Petrus hier. Ganz wichtig, stattdessen sollen wir immer mehr dazu kommen, dass die Bibel unser Meister ist. Wir kommen zum nächsten, eine falsche Vorstellung über Gottes Wort. Ich nehme zu dem ersten Abschnitt, den ich gelesen habe, jetzt die zweite Leidensankündigung dazu. Matthäus 17, Abvers 22. Als sie nun ihren Weg durch Galiläa nahmen, sprach Jesus zu ihnen, Der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen ausgeliefert werden. Und sie werden ihn töten. Und am dritten Tag wird er auferweckt werden. Und sie, die Jünger, wurden sehr betrübt. Falsche Vorstellung über Gottes Wort. Zweimal spricht unser Herr in unserem Text über sein bevorstehendes Leiden. Ganz deutlich, nicht irgendwie verschleiert oder andeutungsweise, sondern ganz deutlich und klar. Und trotzdem hatten die Jünger damals nichts begriffen. Sie wurden total auf dem falschen Fuß erwischt, wie man allzu schön sagt. In Matthäus 16, 21 sagte der Herr so deutlich, dass er leiden müsse, dass er getötet wird. Und er nannte sogar die, die es tun werden in diesem Text. In dem zweiten Abschnitt, Kapitel 17, den wir gerade gelesen haben, nochmal eine ganz deutliche Ankündigung, Ansage. Und an beiden Stellen sprach er von seiner Auferstehung am dritten Tag. Und dann hörten die Jünger nochmal dasselbe in Matthäus 20, Vers 17 bis 19. Als es ins Leiden für Christus ging, oder in das Leiden Christi ging, muss ich so rum sagen, und alles mit dem Tod am Kreuz endete, da erinnerte sich keiner der Jünger mehr daran, was unser Herr ihnen in diesem Textabschnitt und in Matthäus 20 gesagt hatte. Für die Jünger brach damals eine ganze fromme Welt zusammen. Und das Denken der Jünger finden wir auch bei den sogenannten Emmaus-Jüngern. In Lukas 24, Vers 21, der Auferstandene bei ihnen, sie haben ihn nicht erkannt. Und dann kommt diese Klage, wir aber hofften, und jetzt kommt es genau, die Messias-Erwartung, dass er der sei, der Israel erlösen soll. Und dann geht es weiter, doch auch bei all dem ist es heute der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Keiner der Jünger war auf den Gedanken gekommen, dass der Herr wirklich nach drei Tagen auferstehen würde. Jetzt machen wir bitte nicht den Fehler, dass wir denken, die Jünger haben damals vor Pfingsten gelebt, wir leben jetzt nach Pfingsten, uns kann das sicher nicht passieren als Gläubige. Wir dürfen nie vergessen, die Jünger hatten Jesus bei sich und damit das volle Wirken des Heiligen Geistes. Und sie hörten das Wort Gottes aus dem Mund Gottes, aus dem Wort ihres Herrn. Und trotzdem waren sie so gefangen in ihren eigenen frommen Vorstellungen und Systemen, dass sie blind waren für die Erfüllung der dreimaligen Leidensankündigung Jesu. Warum? Sie warteten nur auf einen triumphierenden Messias, aber den leidenden Messias hatten sie weitgehend ausgeblendet. Jetzt ist es wichtig, dass wir in der Bibel verankert sind, klare Lehrüberzeugungen haben. Das ist ja die heutige Not. Es geht nur noch um Gefühl und Erfahrung. Wir müssen in der Bibel verankert sein. Wir brauchen klare Lehrüberzeugungen aus dem Wort Gottes. Wir benötigen auch eine systematische Theologie, feste Lehrüberzeugungen. Aber eine Frage stellt sich immer. Sind wir bereit, dass unser Denken von Gottes Wort verändert wird? Oder geht es am Ende darum, dass unser theologisches System aufgeht? Und dann biegen wir Gottes Wort entsprechend hin. Ist Gottes Wort für uns eine Knetmasse, die wir dann so hinbiegen, dass alles eben so ist, wie wir es gerne hätten? Oder verändert Gottes Wort unser Denken und unsere Systeme, wo das notwendig ist? Ganz wichtig, Gottes Wort erfüllt sich immer wortwörtlich. Aber wir müssen das trennen. Ob sich unsere Vorstellungen erfüllen über Gottes Wort, das ist eine ganz andere Frage. Gottes Wort erfüllt sich immer wörtlich. Aber ob sich unsere Vorstellungen erfüllen, das sind zwei verschiedene Dinge. Es war mein Lehrer, Pfarrer Fritz Grünzweig, der uns im letzten Jahr im theologischen Seminar der Liebenzeller Mission die Offenbarung auslegte. Und er hatte zwei dicke Bände dazu geschrieben. Aufgrund einer Kriegsverletzung schrieb er seine Auslegungen, ich glaube, zwischen 5 Uhr und 8 Uhr morgens. Er saß als am Schreibtisch mit den Füßen in einer Wanne mit kaltem Wasser und hat die Auslegungen geschrieben. Er kannte die Offenbarung exzellent, zwei dicke Kommentarbände. Und Pfarrer Fritz Grünzweig konnte die Entrückung der Gemeinde aus der großen Trübsal sehr gut biblisch belegen. Und obwohl ich das persönlich anders sehe, persönlich meine, dass die Entrückung vor der Trübsal sein wird, muss ich ehrlicherweise sagen, ich kann nicht alle Argumente, die er genannt hat, widerlegen. Und als er dann mit der Auslegung der Offenbarung am Ende war, da kam seine ganze geistliche Größe zum Ausdruck. Was meine ich damit? Obwohl er gesagt hat, er glaubt an die Entrückung aus der Trübsal und dass noch bestimmte Dinge passieren musste, sagte er dann zu uns, hat er uns gewarnt, dass wir noch auf dieses oder jenes warten, bevor die Entrückung kommt. Dass wir meinen, erst noch dieses und jenes müsste passieren. Er hat gesagt, das Wichtigste ist, dass wir bereit sind. Die Dinge können viel weiter sein, wie wir meinen. Das war echte geistliche Größe. Obwohl er selbst sagte, die Entrückung ist aus der Trübsal, hat er nicht gesagt, da muss erst noch ein Tempel gebaut werden und da muss noch das und das kommen und so weiter. Sondern er hat gesagt, das Wichtigste ist, dass wir bereit sind. Weil am Ende alles ganz anders kommen kann, wie wir meinen. Eben nicht mein System muss ich unbedingt erfüllen. Wie diese beiden Brüder, die über die Entrückung diskutiert haben, vor der Trübsal, aus der Trübsal, und es wurde immer lauter. Am Ende sagte der eine zum anderen, und dann, wenn wir dem Herrn entgegenfliegen, wirst du sehen, dass ich recht gehabt habe. Das ist das, wenn wir meinen, unser System muss aufgehen. Wir sehen das bei den Jüngern. Sie haben das gehört und sie haben es nicht erkannt. Das Wichtigste ist die Bereitschaft, das eigene Denken und die daraus gezogenen Linien auch der Autorität von Gottes Wort unterzuordnen. Und ich sage es nochmal, meinen wir nicht, dass wir besser wären wie die Jünger damals. Unser Herr hat so vieles vorausgesagt. Und vielleicht geht es uns mal im Rückblick genauso, um mit den Österreichern zu sprechen, dass wir sagen, waren wir deppert. Dass wir das nicht gesehen haben, weil wir so gefangen waren in unserem eigenen Denken. Und wir werden mal staunen, wie sich Dinge erfüllt haben. Das vierte, ein falsches Verständnis von Nachfolge. Die Jünger hatten sich nicht nur falsche Vorstellungen gemacht, indem sie nur einen triumphierenden, aber nicht einen leidenden Messias sahen. Natürlich hing damit auch eine verzerrte Sicht von Nachfolge zusammen. Und ich lese jetzt Matthäus 16, Vers 24 bis 28. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Oder was kann der Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Denn der Sohn des Menschen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln kommen. Und dann wird er einem jeden Einzelnen vergelten nach seinem Tun. Wahrlich, ich sage euch, es stehen einige hier, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie den Sohn des Menschen haben kommen sehen in seinem Reich. Wir meistern noch diesen Textabschnitt und dann kommt die wohlverdiente Pause. Also die Jünger hatten falsche Vorstellungen über einen triumphierenden Messias und natürlich hingen damit falsche Vorstellungen auch über die persönliche Nachfolge zusammen. Und jetzt stellt sich in unserem Text die Frage, was ist mit Kreuztragen gemeint? Was ist damit gemeint, wenn es heißt, das Leben verlieren um Christi willen? Wichtig. In unseren Versen geht es um keine katholische Leidensmystik. Hier geht es nicht um irgendeine Art religiöser Selbsterlösung oder durch Leiden sühnen, ein Wiedergutmachungsprinzip. Wir Menschen waren geschaffen, um zur Ehre Gottes zu leben, zur Ehre unseres Schöpfers. Und es gibt keine tiefere Lebenserfüllung wie die, dass wir an Gott unsere Freude haben, unsere höchste Freude, und dass wir zur Ehre unseres Herrn leben. Und durch den Sündenfall haben wir Menschen uns selbst mit unserem Ego an die Stelle Gottes gesetzt. Nicht Gott, sondern wir meinen seither zu wissen, was gut für uns ist. Es geht um unseren Willen, es geht um unsere Träume, es geht um unsere Vorstellungen. Und allein Christus und seine Gnade befähigt uns dazu, ein Leben zur Ehre Gottes zu führen und den Willen Gottes zu suchen und zu tun. Aus uns selbst ist es nicht möglich. Und so geht es bei der Errettung nicht nur darum, dass Jesus die Sünden vergibt, dass er neues Leben schenkt, das ist das Wichtigste. Es geht darum, und das ist untrennbar damit verbunden, dass er die Herrschaft über unser Leben bekommt. Dass wir nicht mehr uns selbst, sondern seinen Willen und seine Ehre suchen, dass es um ihn geht. Und dass Christus unser Leben zu seiner Ehre und Verherrlichung gebrauchen kann, darum geht es. Und das ist die höchste Lebenserfüllung, die es geben kann. Und so steht die Selbstverleugnung, von der unser Herr in diesem Abschnitt spricht, im völligen Gegensatz zu dem heutigen Lebensgefühl und Lebensprinzip. Ich habe es gestern Abend schon gesagt, auf wie viel Werbungen heißt es, ich will. Neulich eine Werbung, ich will beides. Und dann kommen zwei Dinge, ich will. Verwirkliche dich selbst. Entscheide selbst, was gut für dich ist. Tue, was du willst. Liebe dich selbst. Folge deinem Bauchgefühl. Wir haben heute Morgen in Matthäus 15 gelesen, was beim Bauchgefühl am Ende rauskommt. Aber folge deinem Bauchgefühl. Selbstverleugnung heißt jetzt nicht, dass man ein Lebewesen ohne Rückgrat wäre. Oder eine Art Knetmasse, die sich von jedem beliebig zurechtbiegen lässt. Selbstverleugnung bedeutet, den Willen Gottes und die Ehre Gottes über den eigenen Willen zu stellen. Seine Ehre, seinen Willen in erster Linie zu suchen, ihm zu folgen, wie er uns führt, auch dann, wenn es einen Preis kostet. Und dazu gehört auch Verzicht und Leiden um Christi Willen. Jetzt können wir Vers 25, wo die Rede davon ist, wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Zweifelsohne auf unsere Glaubensgeschwister, beispielsweise in Nordkorea anwenden oder in den islamischen Ländern, die durch großes, großes Leid gehen. Und wo es wirklich darum geht, dass das Bekenntnis zu Christus das Leben kosten kann. Natürlich kann auch uns die Nachfolge Jesu einen Preis kosten. In der heutigen multireligiösen Zeit müssen wir damit rechnen, dass der Gegenwind schneidender wird, wenn wir uns zu Christus und seinem Wort halten. Aber dieser Vers hat auch eine gewaltige Bedeutung für uns in der Freiheit, sogenannten Freiheit, im Zusammenhang mit dem ganzen Selbstgefimmel, das uns umgibt und das uns prägt. Ich möchte das einmal so übersetzen. Wer sich selbst verwirklichen will, Erfüllung in all dem sucht, das er gerne möchte, der wird alles verlieren. Wer aber bereit ist, Christus seinen Willen und seine Ehre vor allem anderen den ersten Platz einzuräumen, der hat das wahre Leben. Der hat echte Erfüllung. Und dass genau das in unserem Text gemeint ist, macht der nächste Vers deutlich. Was nützt es einem Menschen, wenn er alle seine Ziele erreicht, wenn er alles hat, was er sich je erträumt hat, aber wenn er Christus nicht kennt, wenn er ohne Vergebung lebt, ohne Frieden mit Gott, ohne das neue Leben aus Christus, dann ist alles umsonst. Und es passiert ja immer wieder, dass ganz bekannte Politiker sterben oder irgendwelche Stars, Filmstars oder Sportler. Und manchmal hat mich das schon bewegt, da starb wieder jemand, dann kamen da in den Nachrichten wunderbare Reden und so weiter. Große Personen aus der Weltpolitik, kulturellem Leben, Unterhaltungswelt, Sport und. Ich musste manchmal schon denken, und jetzt stehen sie vor Gott und müssen feststellen, dass alles umsonst war, dass nichts übrig bleibt als ein Leben voller Schuld, weil sie Christus nicht kannten und weil sie Christus nicht gehörten. In Vers 23, als Petrus seinen Herr vor dem Leiden bewahren wollte, antwortete der Herr Jesus: Gehe hinter mich, Satan. Und in Vers 24 gebraucht unser Herr eine ganz ähnliche Formulierung im Kontext. Da sagt er: Wenn jemand hinter mir gehen will, manchen Übersetzungen, wenn jemand mir nachkommen will, wenn jemand hinter mir gehen will, der verleugne sich selbst. Zu Petrus: Gehe hinter mir, Satan. Jetzt sagt er seinen Jüngern: Wenn jemand hinter mir gehen will, der verleugne sich selbst. Es geht darum, Christus und seinem Willen den Vorrang zu geben. In Vers 24 ist vom Kreuz auf sich nehmen die Rede. Da ist jedem von uns klar, hier geht es nicht um ein Schmuckstück, das man tragen kann, sondern das Kreuz war damals ein grausames Hinrichtungs- und Folterinstrument gewesen. Ein äußerst dicker Balken, der Querbalken, der vom Gekreuzigten getragen werden musste. Nicht so schön wie die Kreuze in der Kirche, das waren richtig fette Baumstämme, die dann getragen werden mussten von dem, der gekreuzigt wurde. Hinrichtungs- und Folterinstrument. Wenig später musste Jesus selbst diesen dicken, massiven Querbalken tragen. Und er hatte durchwachte Nacht vor sich, in der er Blut geschwitzt hatte. Er hatte Folgerungen nach sich. Und dass das Kreuz dann dem Simon von Kyrene aufgebürdet wurde, lässt den Schluss nahe sein, dass er entkräftet war, dass er selber sein Kreuz wohl nicht mehr tragen konnte aus körperlicher Schwachheit heraus. Den Willen Gottes zu bejahen, seine Ehre zu suchen, das kann äußerst schmerzhaft sein. Auch entsprechende Lebensführungen zu bejahen. Und unser ganzer Textabschnitt macht deutlich, dass es heute um die Leidensnachfolge geht und die Herrlichkeit noch auf uns wartet. Ich komme gleich noch einmal darauf zurück. Ich möchte an dieser Stelle kurz etwas einflechten von Laura Perry. In Ethos 3,18 ist das abgedruckt. Laura E. Perry, ihre Eltern waren gläubige Christen. Sie wuchs in einem gemeindlichen Umfeld auf, da gehörte alles dazu. Sonntagsschule, Bibelstunde und. Aber sie lebte ohne persönliche Beziehung zu Jesus. Sie fühlte sich immer zu Jungen hingezogen und wollte selbst ein Junge sein. Und mit 19 fand man dann heraus, dass sie hohe Testosteronwerte hatte. Als Transgender hat sie dann ihren Namen in Jack geändert und ließ sich durch eine OP die weiblichen Geschlechtsorgane entfernen und schluckte Hormone. Sie lebte dann mit einem Transgender-Partner zusammen. Trotzdem fühlte sie sich elend und hatte keinen inneren Frieden. Und Christen beteten für sie. Ich zitiere sie jetzt wörtlich: Ihre Gebete beleidigten mich. Ich wollte, dass sie mich als Mann bestätigten. Und trotzdem kamen sie dann über das Radio wieder mit Bibelprogrammen in Berührung. Und ich zitiere sie jetzt wieder: Gott zeigte mir, dass der Transgender-Lebensstil nicht sein Wille für mein Leben war. Und innerlich völlig hin und her gerissen, bittet sie Gott um Hilfe. Und im August 2016 übergibt Laura ihr Leben Jesus Christus und verlässt ihren Partner. Jetzt zitiere ich sie wieder: Viele Leute sagten mir, und jetzt kommt ein Satz, den wir alle kennen: Das ist gut für dich, wenn es dich glücklich macht. Aber diesen Lebensstil hinter mir zu lassen, hatte nichts damit zu tun, dass ich dadurch glücklich wurde. Es war extrem hart für mich, ihn zu verlassen. Ich wollte kein Mädchen sein, aber es ging darum, mein Leben Christus unterzuordnen. Ich wusste, dass es darum geht, das alte Ich sterben zu lassen und nicht darum, was ich fühlte oder wollte. Es ging darum, was Gott wollte. Er hat mich erlöst und mein Herz verändert, mehr als ich es mir hätte vorstellen können. Und sie berichtet dann weiter von der lieben Akzeptanz, die sie durch andere Christen erfahren hat. Und heute hat Laura Perry, sie heißt wieder Laura Perry, zu ihrem Frausein ein komplettes Ja bekommen und ist glücklich damit, obwohl sich ja gewisse Dinge nicht mehr rückgängig machen lassen. Das ist ein eindrückliches Zeugnis. Es können ganz andere Dinge sein, die mit dieser Thematik jetzt nichts zu tun haben, aber wo es darum geht, dass du Christus Herr sein lässt, dass du seinen Willen und seine Ehre suchst und nicht die eigenen Wünsche. Ich sprach davon, dass wir in der Gefahr sind, ein falsches Verständnis von Nachfolge Jesu zu haben. Und dazu gehört auch so zu tun, als ob der Himmel auf Erden schon heute da wäre, ohne Schwierigkeiten und ohne Leiden. Der Glaube und Christus sind dann nur noch so eine Art fromme Wellnesspackungen, dass wir uns halt besser fühlen, dass wir das Leben noch besser genießen können. Und von was spricht unser Herr in unserem Textabschnitt? Selbstverleugnung, Kreuz auf sich nehmen, die Bereitschaft, sein Leben um seinetwillen zu verlieren. Und nun wird in Matthäus 16, 27 der Blick auf das Ziel gerichtet. Schon heute gibt es in Christus echte Lebenserfüllung. Aber das Eigentliche kommt erst noch mit der Wiederkunft Jesu. Und das ist unser großes eigentliches Ziel. Oder für die Gemeinde mit der Entrückung, für diese Welt mit der sichtbaren Wiederkunft Jesu. Nicht, dass wir heute halt möglichst schön und bequem alles haben. Natürlich dürfen wir dankbar sein, dass es uns im Westen auch äußerlich so gut geht und wir im Überfluss leben. Aber das eigentliche Ziel, das kommt erst, wenn Jesus kommt in der Herrlichkeit seines Vaters, wird er einem jeden nach seinem Tun vergelten. Und für Tun, da steht ein Wort, das kennt ihr alle, Praxin. Praxis, unser Wort Praxis. Er wird jedem nach seiner Praxis vergelten, so wie er gelebt und gehandelt hat. Wohlgemerkt, hier geht es nicht um Selbstgerechtigkeit, um Werkgerechtigkeit oder Selbsterlösung. Die Bibel sagt uns, wer ohne Christus lebt und stirbt, geht auf ewig verloren. Und wie heute schon erwähnt, findet nach der sichtbaren Wiederkunft Jesu das Völkergericht auf dieser Erde statt. Aber auch als Gerettete werden wir einmal offenbar werden vor dem Richterthron Christi. Es geht nicht um die Frage, sind wir gerettet oder verloren. Dort sind nur Gerettete. Wir werden offenbar werden von dem Richterthron Christi. Und Christus, nicht wir, nicht andere Christen, sondern Christus wird einmal unser Leben in der Nachfolge beurteilen. Ging es uns um ihn und um seine Ehre oder ging es uns nur um uns selbst? Heute gehört zur Nachfolge die Leidensgemeinschaft mit Christus. Wir haben noch nicht den Himmel auf Erden. Es ist auch nicht unsere Aufgabe, das sichtbare Reich Gottes aufzurichten oder die Gesellschaft zu transformieren oder die ganze Menschheit zu transformieren, wie man auch immer mehr unter den Evangelikalen fälschlicherweise meint, das sei unsere Aufgabe. Unser eigentliches Ziel liegt in der Zukunft. Für Gläubige die Entrückung der Gemeinde Jesu. Und für diese Welt die sichtbare Wiederkunft Jesu. Und dann, danach, kommt das sichtbare Reich Gottes. Und es geht darum, dass wir von dort aus, auch aus dem Wissen, ihm Rechenschaft abzulegen, unser Leben heute gestalten. Vers 28, noch vor der Pause, der letzte Vers von diesem Abschnitt. Wahrlich, ich sage euch, es stehen einige hier, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie den Sohn des Menschen haben kommen sehen in seinem Reich. Und jetzt wird es richtig schwierig. Deshalb machen wir gleich eine Pause. Ich habe schon gesagt, die Jünger, die damals dabei waren, da lebte keiner mehr im dritten Jahrhundert. Und Jesus haben sie nicht in seinem Reich kommen sehen. Was ist hier gemeint mit diesem Vers? Können wir das vielleicht vergeistigen, so mit der Sendung des Heiligen Geistes an Pfingsten und Geburtstag der Gemeinde Jesu und der Himmelfahrt Jesu, dass er alle Macht vom Vater übertragen bekommen hat? Es ist ohne Zweifel ein Wunder, wie Gottes Wort sich durch die letzten zwei Jahrtausenden gegen alle Widerstände Bahn gebrochen hat und immer wieder Bahn bricht, wie Menschen bis heute zum Glauben an Christus kommen. Aber, ich habe es gerade gesagt, das gehört nicht zum sichtbaren Reich Gottes, das einmal erst durch die Wiederkunft Jesu aufgerichtet wird, sondern das gehört heute zu dem inwendigen Reich Gottes, von dem unser Herr in Lukas 17 spricht, oder zu dem verborgenen Reich Gottes. Und wenn wir diesen Vers verstehen wollen, ist das Beste, was wir machen können, in Matthäus 17 weiterzulesen. Und das machen wir dann nach der Pause.